Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem wöchentlichen Podcast. Es gibt Trends, die kommen und gehen, und es gibt Trends, die bleiben. Longevity gehört eindeutig zu jenen Megatrends, die uns noch lange beschäftigen werden. Schließlich geht es um nichts weniger als um Lebensqualität bis ins hohe Alter. Und wer wünscht sich das nicht, gesund alt zu werden? Für die aktuelle FF-Titelgeschichte hat Chefredakteur Georg Mayer recherchiert, was denn hinter diesem Megatrend Longevity steckt. Er schreibt über die Sehnsucht nach einem langen und gesunden Leben, aber auch von diesem Geschäft, von diesem Business, das dahinter steckt. 100 ist das neue 50, so lautet der provokante Titel dazu. Und auf der Titelseite sehen wir niemand Geringeren als Martha Ebner, die Mutter der Athesia, mit ihren beeindruckenden 103 Jahren. Ja, und so gesund und agil alt zu werden wie Martha Ebner, das wäre auch der große Wunsch von Nina Ruge. Die bekannte deutsche Moderatorin hat ihr Leben inzwischen ganz auf das Thema Healthy Longevity ausgerichtet. Vor wenigen Tagen hat sie dazu in Bozen referiert, und zwar bei einem Presseempfang auf Einladung des Südtiroler Raiffeisenverbandes. Und kurz vor ihrem Auftritt habe ich sie im Bachhotel Laurin zu unserem Podcast geladen. Frau Ruge, schön, dass Sie hier in Bozen sind. Also wir freuen uns wirklich sehr auf den heutigen Abend.
Ja, danke, dass ich hier sein darf, Verena.
Frau Ruge, kaum eine Südtirolerin, kaum ein Südtiroler kennt Sie nicht. Wir haben Sie über Jahre über unsere Bildschirme verfolgt, erst im ZDF-Heute-Journal, später in der legendären Promi-Sendung Leute heute und schließlich sah man Sie auch in Wissenschaftssendungen auf Phoenix. Seit 6 Jahren nun sind Sie vom Bildschirm verschwunden. Was ist passiert, Frau Ruge?
Also erstens bin ich so alt, dass eine Frau sowieso nicht mehr im Fernsehen ist. Es ist so. Ein paar Männer gibt es, die älter sind, Frauen eher nicht. Das ist tatsächlich die gläserne Decke, die immer noch nicht durchstoßen wird für Frauen. Aber ich habe mich nie drüber beschwert, weil ich ja wusste, es ist so und konnte mich darauf einstellen. Und habe mir frühzeitig auch mit großer Leidenschaft viele andere Jobs gesucht. Ich habe viele Kongresse moderiert oder Veranstaltungen, was auch immer. Ich liebe das, auch Maschinenbaugipfel und solche Dinge zu machen. Und dann bin ich durch einen großen Zufall auf das Thema gesunde Langlebigkeit, Healthy Longevity gestoßen. Und das habe ich mich so verknallt, dass ich heute die schönsten Angebote für irgendwelche großen Moderationen ablehne, um genügend Zeit zu haben für meine Healthy Longevity.
Über dieses Thema werden wir heute noch ausführlich hier in diesem Podcast sprechen. Aber ich möchte jetzt ganz kurz noch auf dieses Thema zurückkommen, das Sie gerade eben angesprochen haben. Ab einem gewissen Alter moderiert man nicht mehr wirklich im Fernsehen. Die Moderatorin Andrea Griesmann, die hat ja erst kürzlich der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Und dort meinte sie, nach 30 Jahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, als Frau müsse man damit rechnen, ab einem bestimmten Alter nicht mehr als Moderatorin eingesetzt zu werden. Haben Sie das genauso erlebt?
Ja, durchaus. Aber es hat mich nicht gewundert. Ganz einfach, weil die Fernsehstationen haben sämtlichst, sowohl private wie öffentlich-rechtliche, damit zu kämpfen, dass ihnen die jungen Zuschauer weglaufen. Und ich kann gut nachvollziehen, dass sie sagen, ja, dann müssen wir auch jüngere Moderatorinnen und Moderatoren haben, um attraktiv für sie zu bleiben. Dass sie damit natürlich das ältere Publikum zum Teil ein bisschen verprellen, weil sie eben an bestimmten Gesichtern hängen, weil die gehören einfach ins Wohnzimmer, das spielt da keine so große Rolle. Das ist eine senderpolitische Entscheidung, muss man so stehen. Und ich kann aber eben nachvollziehen, ja, junge Menschen schauen nicht mehr Fernsehen. Ob man mit jüngeren Moderatorinnen und Moderatoren die jüngeren Zuschauer zurückholen kann, das wird sich zeigen.
Aber ganz ehrlich, fehlt Ihnen die Kamera oder ist es vielmehr eine Befreiung, nicht mehr jeden Tag oder an 5 Tagen die Woche im Fernsehen glänzen zu müssen, perfekt auszusehen?
Ich habe es fast vergessen. Also es gehört zu meinem Leben und es ist auch eine wunderschöne Zeit. Aber ich habe jetzt so lange schon ganz andere Themen, dass ich nicht zurückdenke, nicht trauere, gar nichts, ist einfach vorbei.
Sie haben es vorhin selbst angesprochen, Sie haben in den Jahren nach Ihrer Fernsehkarriere wahnsinnig viele interessante Kongresse, Fachkongresse moderiert, sind dann zum Thema Healthy Longevity gekommen. Mit Ihrem Biologiestudium im Hintergrund natürlich vermitteln Sie, ob eben auf Konferenzen, in Podcasts oder auch als Autorin verschiedenster Bücher. Also Sie schaffen es wirklich in verständlicher Sprache, die Wissenschaft wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Punkt zu bringen. Wenn wir das Thema jetzt radikal vereinfachen, runterbrechen, was verlängert denn unser Leben tatsächlich?
Selbstverantwortung. Wir müssen unser System vom Kopf auf die Füße stellen. Was wir lernen von Kindesbeinen an, du bist gesund, du bleibst gesund, irgendwann wirst du krank und dann musst du zum Arzt. Das ist die falsche Denke. Die richtige Denke, also tatsächlich die lebensschützende Denke, ist, ich beginne sehr früh, mich um meinen Körper zu kümmern. Ich beginne sehr früh, verstehen zu wollen, was er braucht, was ihm nicht gut tut. Und beginne sehr früh, mich selbstverantwortlich um meine eigene Gesundheit zu kümmern und suche mir Rat bei Profis, die mich da unterstützen können. Was lernen wir?
Nö, mach einfach immer so weiter. Und dann, wenn was nicht in Ordnung ist, dann reparierst du es halt mit dem Arzt. Aber du bist dafür nicht verantwortlich.
Das geht jetzt einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr bezahlbar. Ganz einfach, weil unsere Medizin so große Fortschritte gemacht hat, am Ende unseres Lebens mit den vielen Alterskrankheiten irgendwie zu jonglieren, dass sie aufgrund der Komplexität und natürlich auch wachsenden Kosten für diese Behandlungen nicht mehr finanzierbar ist. Und allein schon aus diesem Grund, nicht nur, weil es einfach grauenhaft ist, am Ende des Lebens an mehreren Alterskrankheiten gleichzeitig zu erkranken, sondern weil das keine Volkswirtschaft mehr tragen kann, schon gar nicht die jungen Leute, die das alle finanzieren sollen, muss da ein Umdenken kommen. Und das muss früh an. Muss wirklich früh beginnen im Leben.
Und das ist der springende Punkt. Wann muss dieses Umdenken passieren? Bei Ihnen war es ja mit 40, als Sie einen Bluttest gemacht haben und dort gesehen haben, dass einige Werte nicht ganz korrekt sind, nicht mehr ganz in Ordnung sind. Und Sie haben dann radikal Ihre Ernährung umgestellt. Wie hat sich diese Umstellung ausgewirkt? Oder vielleicht blicken wir noch etwas zurück. Also wie war Ihre erste Reaktion darauf, auf diese schlechten Blutwerte?
Ich habe schon immer, ich gehöre Generation der Müslis an, ich habe schon immer geguckt, dass ich mich wirklich viel Sport treibe und nicht dick werde und all das.
Genau, das haben wir ja im Fernsehen selbst gesehen.
Ja, auch schon vorher, ja, aber trotzdem. Ja. Es ist einfach was anderes, wenn man beginnt zu diagnostizieren. Ich finde zum Beispiel, ich rede auch gleich über mich, aber ich fände es super, wenn Kinder frühzeitig spielerisch lernen, zu gucken, wie ist denn mein Blutzucker? Das einmal zu schauen. Natürlich muss man da so einen kleinen Tracker anmachen, der kostet im Augenblick ein bisschen was, wäre vielleicht schwer finanzierbar. Aber diese Reaktion zu sehen, ich esse eine Weißbrotsemmel mit Marmelade, und dann gibt es so eine Zuckerspitze in meinem Blut. Und was heißt das? Und warum kriege ich danach sofort wieder Hunger auf Süßes? Warum ist das eigentlich so mit diesem Insulin und dieser Insulinschaukel? Das kann auch ein Achtjähriger verstehen. Ich fände es gut, wenn wir mit dem sich ein bisschen diagnostizieren oder sich ein bisschen anschauen, wie funktioniert mein Körper, wenn wir damit sehr, sehr früh anfangen würden. Und gut, also bei mir war halt die Diagnostik mit 40 das erste Mal so, dass Konsequenzen notwendig waren und der Mediziner, der Dr. Knoblauch, einfach ein sehr, sehr ungewöhnlich informierter, der sich sehr weit schon im Voraus mit Themen beschäftigt hat, die noch gar nicht angesagt waren. Als der halt sagte, ja, ich habe mal freie Radikale gemessen und es sieht so aus, als ob sie da so ein bisschen Dauerstress und wenig Schlaf, dass sich das auch tatsächlich in den Entzündungswerten widerspiegelt und so. Dann, wenn sie nicht mehr schlafen können, weil sie es aus zeitlichen Gründen nicht hinkriegen, dann bitte die anderen Lebensstilfaktoren konsequent umstellen. Ja, und dann habe ich halt den Zucker komplett weggelassen, das Fleisch weggelassen, keine hochverarbeiteten Lebensmittel, möglichst nur kein Snacking, nichts dazwischen essen, hin und wieder mal Intervallfasten, viel Gemüse, gute Pflanzenöle, also mediterrane Diät, nicht Tiramisu und Sahnesoße an der Pasta, sondern die wirkliche mediterrane Diät, das heißt gemüsebasiert und salatbasiert.
Und das ziehen Sie bis heute durch?
Ja.
Genauso gab es aber auch gewisse Ernährungsformeln, die Sie im Laufe der Jahre auch umgestellt haben bzw. abgestellt haben, dass Sie gesehen haben, das kann ich jetzt so in der Realität, im Alltag nicht umsetzen.
Ja, also ich habe zweimal interessante Erfahrungen gemacht. In der Kantine von Leute heute, das war so ein bayerischer Koch, da gab es entweder so Salate aus der Tüte und so oder es gab halt Knödel und Fleisch und solche Sachen. Dann habe ich also immer den Salat aus der Tüte gegessen. Das war auch ganz schön, Aber es stellte sich dann raus, dass ich doch einen deutlichen Proteinmangel hatte. Also habe ich dann anstelle von Salat immer mal einfach einen Liter Sojamilch getrunken.
Einen Liter?
Ja, mittags. Das hat mich schön satt gemacht. Und dann habe ich eine Sojaallergie bekommen. Also erst hatte ich dicke Beine durch Proteinmangel, also richtig Wasser in den Beinen durch Proteinmangel. Und dann hatte ich eine Sojaallergie. Also man kann alles übertreiben, aber ich wollte es halt konsequent machen. Ich wollte diese Schweinshaxe da nicht essen. Also es ist manchmal im Alltag ein bisschen schwierig umzusetzen.
Genau, wie machen Sie das heute? Sie sind ja sehr oft zu Abendessen zum Beispiel oder zu Mittagessen eingeladen. Also verzichten Sie dann, also wenn jetzt kein gesundes Essen auf dem Menüplan steht, verzichten Sie dann vollständig darauf? Sagen Sie, ich möchte heute ganz einfach nichts? Oder sprechen Sie mit dem Koch?
Die haben immer irgendwas. Ich bin so wirklich, ich bin Essenspicker. Und die meisten wissen, dass ich Vegetarierin bin. Und wenn sie mir dann eine Nudel mit Sahnesoße vorsetzen, dann lasse ich das halt stehen. Aber die meisten wissen auch, wenn ich will nichts Besonderes, ich kriege dann halt die Gemüsebeilagen in einer größeren Hauptspeisenvariation. Ja. So. Also ich bin noch nie hungrig von irgendeinem Dinner weggegangen. Was wirklich sehr hilft, ist gute Tiefkühlkost. Ich habe, solange ich Leute heute dann moderiert habe, habe ich zu Hause immer schöne, gute Tiefkühlkost gehabt und dann Ziegenkäse oder Mozzarella oder irgendwie sowas dazu oder Schafskäse. Das habe ich geliebt. Brauchte ich nicht mehr. Und ich bin natürlich auch oft zum Essen eingeladen gewesen und dann habe ich halt eben mir die Beilagen rausgeguckt. Wenn es halt ein Buffet ist, gibt es immer irgendeine Salatgeschichte oder so. Also ich finde schon immer was.
Spulen wir noch einmal ganz kurz zurück. Als Sie Ihre Ernährung so radikal umgestellt hat, sich das sofort auf Ihren Körper ausgewirkt?
Bessere Haut? Zum Beispiel, ich habe durch diese tägliche Schminkerei so eine periorale Dermatitis entwickelt, das heißt also Rötungen um die Nase. Wahrscheinlich, bis heute glaube ich noch nicht geklärt, geht das auf die Schwermetalle in den Pigmenten des Make-ups zurück. Vielleicht auch nicht, aber so damals war das so die Erklärung. Und gleichzeitig durch diese wirklich dicke Schminke habe ich auch so Hautunreinheiten entwickelt, die tatsächlich ein bisschen besser wurden, als ich keine hochverarbeiteten Lebensmittel und so etwas mehr gegessen habe. Und insgesamt, meine Blutwerte wurden besser. Ich fühlte mich auch ein bisschen energiegeladener. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich von heute auf morgen zu einem... Ich war erstens immer energiegeladen und zum Zweiten bin ich da nicht so von heute auf morgen zum Spring ins Feld geworden. Wäre auch zu viel verlangt.
Healthy Longevity, das ist Ihre Mission, also gesund alt werden, nicht ewig leben, das muss man betonen. Wie alt möchten Sie denn werden, Frau Hucke?
Ja, auf meiner neuen Visitenkarte steht Pin Pin Korori drauf. Und das habe ich bewusst als so kleinen Denkzettel, ja, Denksatz draufgeschrieben. Weil es ist japanisch und heißt lebe, 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 lange, 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 lange und dann stirb schnell. Das möchte ich so mit 90 gesund sterben.
Ich kann mir vorstellen, wer sich so sehr mit dem Alter auseinandersetzt, also auch wenn Sie mit 90 noch fit sind, aber es kann ja immer was passieren. Wie möchten Sie denn gepflegt werden?
Nie in einem Heim, wenn es geht. Möglichst meine ganzen Ersparnisse darauf investieren, dass ich weiter zu Hause bleiben kann.
Und haben Sie das irgendwo deponiert?
Das weiß mein Mann. Ja. Oder wissen die Menschen in meinem Umfeld. Aber ich habe natürlich eine Betreuungsvollmacht und eine, wie heißt die andere, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also alles, was man so formell machen muss, habe ich auch notariell hinterlegt.
Das ganze Thema Longevity, das ist ja im Moment ein Riesenhype, ein großer Trend, er dominiert alle Medien, es ist auch ein Millionen-Business mittlerweile. Würden Sie sagen, das Thema ist jetzt auch etwas verwässert?
Es ist extrem kommerzialisiert und marketinggetrieben. Ist aber mit jedem Megatrend der Fall gewesen. Ja, also als damals Anti-Aging aufkam, die Vokabel ist ja völlig verbrannt, und dann mit Frischzellen von, ich weiß nicht, was waren das, Ziegen oder Schafen, Unfug getrieben wurde, bis hin zu Todesfällen, kam das auch sehr schnell, dass überteuerte, sinnlose Therapien mit der Vokabel Anti-Aging verbunden wurden. Und damit, wer spricht heute schon noch von Anti-Aging? Damit ist die sozusagen verbrannt. Dasselbe passiert im Augenblick mit Longevity. Deshalb spreche ich, wenn es um wissenschaftliche Zusammenhänge geht, sehr gerne von Personalized Preventive Healthcare. Personalized Preventive Healthcare.
Lässt sich also personalisierte, vorbeugende Gesundheitsvorsorge.
Ja, und dann eben personalisiert. Ja. Mhm. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Nur, es lässt sich nicht so schön wie Longevity so einfach mal so rauskullern. Also das, von daher sage ich eben öfter mal, ja okay, Healthy Longevity oder Health Span Extension ist auch wieder so eine Vokabel, die ganz schlecht über die Lippen geht. Health Span Extension, Gesundheitsspanne ausdehnen, trifft das viel mehr als Longevity. Aber der Begriff ist im Augenblick nicht unterzukriegen oder nicht tot zu kriegen, sagen wir mal. Der wird noch ein Weilchen bleiben, aber er wird mehr und mehr mit kommerzialisierten Angeboten verbunden werden, bei denen man sehr misstrauisch sein muss. Und das ist auch richtig so.
Also was würden Sie sagen, was ist denn der größte Longevity-Bluff, den Sie zuletzt erlebt haben?
Naja, Bluff. Es gibt halt ganz, ganz viele Entwicklungen, von denen wir noch nicht wissen, ob sie wirklich was bringen oder nicht, weil es keine abgeschlossenen klinischen Studien gibt, sondern nur Beobachtung oder gar nichts. Ich habe letztens im Netz gesehen, ein Biohacker-Tipp, ein Teelöffel Olivenöl und dann Tomatenmark gemixt ist so der Biohack. Gut, kann einem nicht schaden, kann nichts passieren, bringt aber auch nicht viel. In beiden ist was drin, was gut ist, aber natürlich ist kein Biohack. Was schon ein bisschen gefährlicher ist, sind Stammzellentherapien, die einfach, woher die Stammzellen stammen, ist nicht klar, wird dann in Thailand irgendwo intravenös gespritzt. Das kann bis zu tödlich enden.
Also Sie haben ja Ihre eigenen Podcasts, wo Sie immer wieder mit Expertinnen und Experten zum Thema Healthy Longevity diskutieren, sprechen, sich austauschen. Aber woher beziehen Sie Ihre Erkenntnisse?
Ich bin in allen Newslettern und schaue natürlich, dass ich mir die Quellen sehr genau angucke. Also beispielsweise Nature, Lancet, das sind ganz hervorragende Quellen. Aber es gibt auch Newsletter, die sich ausschließlich mit Longevity-Themen beschäftigen, die sehr seriös arbeiten. Das ist zum Beispiel Lifespan.io oder Longevity Technology. Es sind aber noch viele, viele andere. Ich höre auch in die Podcasts von Peter Attia rein oder von Huberman. Dann gibt es ein sehr gutes Webinar von der National University of Singapore, die auch Top-Wissenschaftler interviewen. Und die Kongresse. Natürlich versuche ich bei den führenden Kongressen, es gibt jetzt um die 60 im Jahr, das geht überhaupt nicht, die kann man nicht alle verfolgen.
Wahnsinn.
Aber so die zwei wichtigsten, die versuche ich virtuell zu verfolgen.
Wir wissen, oder wir haben es angesprochen, der Longevity-Markt, der boomt. Es geht zum einen um die Supplements, um Infusionen, um Anti-Aging-Wirkstoffe. Was ist denn nach Ihrer Recherche wirklich sinnvoll für den Zellschutz und damit also den Alterungsprozess zu verlangsamen?
Ich halte ganz viel von Diagnostik. Das wird in der Kommunikation relativ häufig unterschlagen. Ein ganz neues Feld, das auch sehr gewinnversprechend ist, ist die Biomarkerentwicklung. Die macht aber, wenn sie seriös ist, jede Menge Sinn. Eine Biomarkermessung ist die epigenetische Uhr, die uns zeigt, wie die Stoppschilder auf unserer DNA verrutschen im Laufe des Alterns und damit unseren Zellstoffwechsel durcheinander bringen. Diese Uhren in Häkchen, das ist ein algorithmusbasierter Speicheltest, in der Auswertung algorithmenbasiert, wurden dann als super Biomarker von sogenannten Longevity-Centern genutzt, teuer verkauft. Auch die haben sich herausgestellt, geben nur so einen leichten Hinweis über den Status des Alterns. Also auch da bei Biomarkern muss man ganz vorsichtig sein. Also was sollte man tun? Diagnostik. Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, ich denke auch in vielen Ländern wird das in absehbarer Zeit kommen, dass man einen Gentest macht, einen sogenannten polygenetischen Test, dass man schaut, welche Risikoscores, also Abschätzung, habe ich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, habe ich für bestimmte Krebsformen. Das frühzeitig zu wissen bedeutet, dass ich da genau hinschaue und dann gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen frühzeitig beginne zu trainieren und so weiter und vieles andere mache. Auch gerade die Ernährung darauf einstelle. Es ist ein Megafeld, was man heute schon tun kann, besonders ab dem Alter von 40, 45 Jahren, weil da wissen wir halt, dass ja vieles beginnt, wir sind nicht für ein längeres Leben ausgelegt, vieles beginnt nicht mehr so gut zu funktionieren oder eben an Reparaturmechanismen nachlässt. Und da mehr zu checken, mehr zu tracken, aber eventuell auch aufzufüllen, da gibt es ein paar Nahrungsergänzungsmittel von den Stoffen, von denen wir wissen, dass die immer weniger werden im Laufe unseres Lebens in den Zellen. Ob diese Nahrungsergänzungsmittel da auch wirklich ankommen, ist bis heute nicht klar. Aber ich tue es zum Beispiel auch. Ich nehme da einige in der Hoffnung, dass ich da diesen Defizit so ein bisschen ausgleichen kann.
Sie machen ja auch regelmäßig solche epigenetische Tests, um ein Bild über Ihr biologisches Alter zu bekommen. Sie werden dieses Jahr Ende August 70, unglaublich. Wie hoch fällt denn Ihr biologisches Alter aus?
Das habe ich gerade gesagt. Die epigenetischen Tests muss man mit Vorsicht genießen. Ich nehme die als einen kleinen, netten Fingerzeig, ob ich einen vernünftigen Lebensstil habe oder nicht. Ob ich eventuell einen schlummernden Krebs habe oder eine Nierenerkrankung, zeigt der überhaupt nicht an. Sie müssen ja auch bedenken, dass das Speichel- oder Blutzellen sind, die man da untersucht, aber nicht Nierenzellen oder Brustzellen, was die Krebsgefahr angeht. Aber es ist so ein ganz nett. Und ich fand es hübsch, dass mein epigenetisches Alter, biologisches Alter, 11 Jahre jünger war als mein chronologisches. Das heißt aber nicht, dass ich tatsächlich eine 11 Jahre längere Lebenserwartung habe. Das kann ich davon nicht ableiten. Mhm. Heute gehen sowieso diese sogenannten Biomarker-Tests, die sind wichtig, um den eigenen Alterungsstatus zu messen. Und die gehen auf sogenannte Multi-Omics-Uhren. Und das heißt, dass man viele Marker nimmt, Blutwerte, auch Genepigenetik und Mikrobiomwerte etc. Und die alle mit Algorithmen ausliest, dann erstellt sich durchaus ein gewisses Bild des Alterungsstatus. Das wird auch bald kommen. Und vor allem Proteom, also die 20.000 verschiedenen Proteine, die bei uns im Blut kursieren, deren Zusammensetzungsmuster verändert sich auch typisch im Alter. Da kann man sogar, wie es aussieht, das Alter einzelner Organe auslesen. Und die Organalterung ist von Mensch zu Mensch verschieden. Es kann einer sein, dass der früher Nierenalterung hat und der andere hat eine Herzalterung. Es ist interessant, das zu wissen.
Sehr spannend und interessant. Also Sie machen nicht nur epigenetische Tests, sondern Sie testen unter anderem auch die Abnehmspritze. Sie sind extrem schlank. Warum machen Sie das?
Weil ich einfach die Studienlage kenne. Ich habe letztens eine wirklich Top-Expertin für diese GLP-1-Rezeptor-Agonisten und dann die, gibt ja, das ist die erste Generation gewesen, eine Expertin angefragt, ganz tolle Frau an der TU München, für den Podcast. Und im Vorgespräch habe ich gesagt, ja, ich teste die auch. Die können sie nur! Die Leute hören ihnen zu und dann machen die das auch. Und das ist doch noch alles nicht bis ins Letzte nachgewiesen, ob bei Gesunden die Abnehmspritze einen Langlebigkeitseffekt hat. Da habe ich gesagt, ja, ich habe das ja auch niemandem empfohlen. Dann sagt sie, aber sie müssen jetzt immer allen sagen, das ist off-label, das ist verboten. Naja, verboten sage ich jetzt mal, wenn ich es auf eigene Verantwortung tue, ist es nicht. Aber es ist natürlich schon so, ich sollte niemanden nahelegen, das zu testen. Aber die Daten, die Studienlage ist schon so, dass gerade bei der neuen Generation der Abnehmspritzen so interessante Effekte zu beobachten sind, nicht nur bei Adipositas-Patienten und Diabetes-Patienten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Langlebigkeitsmedikament der Zukunft sein könnte, die ist schon da. Dasselbe gilt ein bisschen abgespeckt für das Metformin, das Diabetesmittel, das ja schon 50 Jahre auf dem Markt ist. Da läuft jetzt endlich die erste große Studie dazu. Wird aber ewig dauern, bis die ausgewertet ist. Und auf das Ergebnis warte ich nicht.
Wie weit, Frau Ruge, geht denn überhaupt die Selbstoptimierung und woran können wir wenig ändern, da das einfach genetisch vorgegeben ist?
Wichtige Frage, weil die neueste Studie, Lancet ist das, glaube ich, gewesen, zeigte ja, dass die sehr schöne und auf unsere Selbstverantwortung abzielende Studienlage doch nicht so ganz zutrifft, nämlich, dass wir zu 20% nur im Alterungsprozess genetisch bestimmt wären und 80% wäre Lebensstil. Das ist jetzt offensichtlich zurückgenommen worden, 50-50. Also die Genetik spielt wohl doch eine ziemlich große Rolle.
Aber immerhin können wir durch unseren Lebensstil 50% beeinflussen.
So ist es, ja. Aber da kommen jetzt die Biohacker wie Brian Johnson. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Doku gesehen haben. Ja?
Also nein, habe ich nicht gesehen.
Es ist eine, also zum Teil ein bisschen gruselig und zum Teil, es ist einfach lustig, ja, wie ein Mensch sich dermaßen, es ist natürlich alles Geschäftemacherei. Er verkauft ja seine Nahrungsergänzungsmittel sehr gewinnbringend und ist damit, hat die ganze Bewegung der Healthy Longevity ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. Das muss man ihm hoch anrechnen. Aber es ist natürlich Irrsinn, was er macht. Und vieles testet er an sich selber, gerade was Stammzellen und Sonstiges angeht, was absolut riskant ist. Würde niemand, der ein bisschen Hirn im Kopf hat, einfach mal so machen. Aber wenn man das mal weglässt, also diese extreme Biohacker-Dimension, da gibt es schon vieles, was man machen kann und schön ins Leben integrieren kann, was uns helfen kann, die 11 Jahre am Ende des Lebens, die wir krank verbringen, im Schnitt, diese Zeit zu verkürzen, länger gesund zu bleiben. Und da ist eigentlich nichts dran auszusetzen, oder?
Absolut nicht, absolut nicht. Ich möchte jetzt aber noch ein Thema ansprechen, Frau Ruge. Sie haben erzählt, also seit knapp 30 Jahren ernähren Sie sich sehr gesund, also mit sehr viel Gemüse. Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass Ernährung auch sehr schnell zu Obsession führen kann, Ernährung auch krank machen kann. Also wenn man sich zu gesund ernährt bzw. zu wenig isst, wir wissen, die Zahlen von gerade jungen Mädchen mit Essstörungen steigen massiv. Sind Sie sich hier auch in der Verantwortung oder sind Sie hier auch wirklich ein gutes Vorbild?
Ich halte ganz, ganz viel von Kalorienrestriktion. Die Studienlage ist so, wenn Sie, also diese Versuche sind oder Studien sind jetzt 40 Jahre alt, wenn ich mich recht entsinne. Mäuse, denen man 30% weniger zu essen gibt, als sie eigentlich fressen wollten, leben doppelt so lang. Ja? Gesund. In allen Tierarten quer durchs Tierreich finden wir das, dass eine gewisse Kalorienrestriktion den Zellstoffwechsel auf Achtung, leichter Stress und Regeneration und Reparatur umpolt und nicht nur auf Aufbau, Aufbau, Aufbau und damit auch Fettaufbau zum Teil und Verfettung. Also wenn man bewusst an Kalorienrestriktion herangeht, hat das ganz viele Vorteile. Wichtig ist, alle Mineralstoffe und alle Mikronährstoffe zu sich zu nehmen, die man braucht. Das bedeutet einfach gesund leben. Ja, das, was wir von den Blue Zones kennen, viel Gemüse, viel Bewegung, wenig Alkohol, aber durchaus. Ich bin da ganz offen. Kein Alkohol ist noch besser, aber ich liebe Rotwein und Weißwein.
Also Sie trinken auch ein Glas Rotwein und Weißwein?
Unbedingt. Ja. Wir haben ein Weingut in der Toskana.
Genau, das wäre komisch. Weiß, das wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen.
Ja. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Das Thema Essstörungen bei Frauen, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das hat mit Gesundheit und der eigenen Bewusstheit für die eigene Gesundheit gar nichts zu tun, sondern es hat was mit Rollenbildern zu tun, mit einer extremen Vereinseitigung der Rollenbilder in Social Media und einer, wie ich finde, fehlenden Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Lebenskunst. Wir bräuchten in der Schule Unterricht, wie entwickle ich mich, wie kann ich Widersprüche lösen und vieles andere mehr, was wir im Leben brauchen. Diese extreme Definition über eine schlanke Optik, überschlanke Optik, ist ja häufig eine Ausweichreaktion. Die wahren Probleme, die wahren Selbstwertprobleme werden nicht angegangen. Aber das hat nichts mit einem Gesundheitsbewusstsein zu tun.
Sie haben das Weingut in der Toskana angesprochen. Also Sie leben zwischen Luzern und der Toskana. Kennen Sie auch Südtirol?
Also
oder waren Sie oder sind Sie immer wieder in Südtirol?
Es gibt zum Beispiel die Weinmesse Summa.
Ja, bei Alois Lageda.
Genau. Ich mag Südtirol, aber da ich tatsächlich so viel beruflich unterwegs bin, bin ich immer wahnsinnig froh, wenn ich an meinem See in Luzern sein kann oder wenn ich auf meinem Hügel in Lucca sein kann. Und das Reisen einfach mal so, um in der Landschaft spazieren zu gehen von egal wo, ob es jetzt in Umbrien oder in Nordspanien oder in Südtirol ist, das mache ich sehr selten.
Sie haben ja über viele Jahre Leute heute moderiert. Alles wird gut, das war Ihr bekannter Abschlusssatz immer wieder. Wird denn auch beim Alter alles gut?
Naja, nach Covid hatte mir ein Zuschauer geschrieben, wissen Sie, mit diesen drei Worten, die hatte ich dann als Bildschirmschoner und überall in meiner Wohnung aufgehängt, habe ich eine ziemlich schlimme Depression während dieser Phase überwunden. Aber wollen wir nicht sagen, wir, sagt er, ne? Alles wird gut, aber nicht von alleine. Daraufhin habe ich meinen Spruch geändert. Das fand ich eine so gute Anregung. Also alles wird gut, aber nicht von alleine.
Leute, heute war ein sehr, sehr bekanntes Boulevardmagazin. Seit 2023 gibt es es leider nicht mehr. Aber verfolgen Sie eigentlich noch die Promi-Welt? Jetzt zum Beispiel ganz aktuell den Fall Colin Fernandez, Christian Ulmen.
Ich lese immer noch Bunte. Ich bin ein Bunte-Fan, weil es ist genau dieser People-Journalismus, den wir auch gemacht haben. Es geht schon um Recherche, es geht um Bullshit-Vermeidung. Keine Häme, sondern einfach Lebensschicksale beschreiben und eventuell daran auch so ein bisschen eigenes Leben lernen. Das war auch mein, in der Sendung und in unseren Konferenzen so immer wieder mein Motto. Also insofern verfolge ich über Bunte nach wie vor das prominente Treiben, aber ich schaue keine Sendungen.
Frau Ruge, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für Ihr Gespräch und vor allem für Ihre persönlichen Einblicke in Ihr Leben. Danke vielmals.
Ich danke Ihnen für die spannenden Fragen. Toll vorbereitet.
Ja, und nach diesem Gespräch mit Nina Ruge blicken wir jetzt, wie in jeder Ausgabe dieses Podcasts, auf die aktuelle FF. Worüber berichten wir diese Woche? Wie bereits erwähnt, zeigt unser Titel die Mutter der Artesia, Martha Ebner, mit ihren 103 Jahren. Sie hat meinem Kollegen André Wert in Aldein ein wirklich berührendes und zugleich erstaunlich lebendiges Interview gegeben. 1,5 Stunden haben die beiden gesprochen über das Altwerden, über die Geschichte des Landes, über Politik, über Frauen damals und heute, über das Leben und natürlich auch über den Tod. Worüber berichten wir noch in dieser Ausgabe? Nach dem geschlagenen Referendum zur Justizreform hat sich Alexander Aschbacher nicht nur die Situation in Rom angesehen, sondern auch innerhalb der SVP. Denn während die Regierung von Giorgia Meloni immer stärker unter Druck gerät, hofft die Volkspartei, so schnell wie möglich zur Tagesordnung überzugehen. Schließlich, so das Ziel der Volkspartei, möchte man die Autonomiereform noch vor der Sommerpause unter Dach und Fach bringen. Ob das gelingen kann, lesen Sie in der aktuellen FF. Dann hat Karl Hinterwaldner Albert Kustatscher einen Besuch abgestattet. Er führt die Motocross-Piste im Safety Park im Vatten und genau diese Konzession läuft am Jahresende aus. Damit könnte es passieren, dass Kustatscher seinen Motocross-Betrieb aufgeben muss. Wobei manche Anrainer durchaus froh darüber wären. Denn Lärm, Abgase, dieses Geknattere und der Staub, die belasten sie seit Jahren. Doch bis jetzt verhalten ihre Proteste erfolglos. Dann nimmt Alexander van Gerven ein umstrittenes Projekt in Klausen unter die Lupe, und zwar einen Aufzug vom Stadtzentrum direkt aufs Kloster Seben. Ein Aufzug also, der im Inneren des Heiligen Berges verlaufen soll. Ja, und während der Bürgermeister für dieses Projekt brennt, sehen es andere kritisch. Sie fürchten einen neuen Hotspot in diesem kleinen Städtchen. Und abschließend darf ich jetzt noch auf das Porträt verweisen, das Julia Staffler über Harald Kager geschrieben hat. Und zwar sammelt der 45-Jährige in einer Lagerhalle in Andrian Möbelstücke aus den 50er, 60er und 70er Jahren und lebt so, wie er sagt, seine verrückte Seite aus. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!